Hallo alle, die ihr hier sitzt, hallo auch nochmal an die Leute im Stream. Wir haben euch in den Gedanken und im Blick, und wenn ihr Fragen habt für die Fragezeit hinterher, schreibt einfach, wir leiten das durch. Wir reden ja häufig hier über die Probleme, die das Internet so mit sich bringt, und operieren da häufig auf einem relativ hohen Basislevel, nicht? Also wir benutzen das Internet und das ist auch schön, und dann machen wir uns so ein bisschen Sorgen, was mit der Sicherheit unserer Daten passiert oder ob die Texte, die wir im Internet lesen, vielleicht in Hochschulen, in Abschlussarbeiten dann abgeschrieben werden. Das ist alles nicht schön, aber es reicht auch noch nicht in die so richtig lebensgefährdenden und lebensqualitätssenkenden Probleme rein, mit denen wir uns jetzt beschäftigen. Stalking ist das Thema, das ist kein völlig neues Thema, aber erreicht durch das Internet doch ganz neue Dimensionen und Ausmaße. Und ich will da gar nicht zu viel zu sagen, denn das macht Sandra jetzt, die sich damit so richtig und professionell auskennt.
Vielen Dank. Hallo. So, ja. Einen wunderschönen guten Tag. Ich mache mich gerade mal mit der Technik vertraut. Ah, und das funktioniert. Sehr schön. Ja, ich bin weit gereist. Ich bin aus Berlin hierher gekommen, um heute hier bei der Privacy Week nochmal ein bisschen eine andere Note mit reinzubringen. Weil wir sprechen eben von Privatsphäre. Und gerade wenn wir von Privatsphäre sprechen, dann müssen wir uns auch, wie ich finde, mit dem Thema Stalking auseinandersetzen. Stalking, das ist ein Phänomen, ein Gesellschaftsphänomen mitten unter uns. Und natürlich Stalking, da stehen natürlich einige Gefahren dahinter, die die Digitalisierung quasi mit sich bringen. An dieser Stelle werde ich sehr häufig gefragt, naja, Stalking, das wird doch jetzt durch das Internet und diese ganze Social-Media-Sache und so, wird es doch alles viel mehr. Da muss ich sagen, nein. Ich glaube, Stalking hat es schon immer gegeben. Das hat es auch schon lange gegeben, bevor wir es überhaupt Stalking genannt haben. Dieses Phänomen, dass ein Mensch sich auf einen anderen fixiert. Aber wir haben heute natürlich noch mal sehr viel mehr technische Möglichkeiten und sehr viel mehr neue Instrumente auch, um Stalking durchzuführen. Und das, würde ich sagen, das vermehrt vielleicht jetzt nicht unbedingt die Zahlen, aber es macht den Schaden, der angerichtet werden kann, sehr viel größer, und im Einzelfall kann das wirklich sehr, sehr verheerende Folgen haben. Deswegen möchte ich euch heute ein bisschen was über Stalking erzählen, um einfach mal den Blick und das Bewusstsein dafür zu schärfen. Ganz kurz drei Sätze zu meiner Person. Ich bin Kriminalkommissarin AD, und das ist auch die wichtigste Info jetzt für hier, weil ich habe mich bei der Berliner Polizei 14 Jahre lang mit schweren Gewaltdelikten auseinandergesetzt. Und 8 Jahre davon habe ich mich im Bereich von häuslicher Gewalt auf Stalking spezialisiert. Das heißt also, ich habe von Messerstechereien, Schießereien bis hin aber zu versuchten Tötungsdelikten alles gesehen. Und das, was mich am allermeisten bewegt hat, ist, dass sehr viele Delikte oder sehr viele sehr schwere Gewaltdelikte, die irgendwann auf meinem Tisch gelandet sind, in irgendeiner Form was mit Stalking zu tun hatten. Und das hat mich eben sehr bewegt, und das war dann für mich auch der Auslöser, mich sehr viel mehr und intensiver mit dem Thema Stalking auseinanderzusetzen. Und das wurde am Ende auch sogar so intensiv, dass ich gesagt habe, ich hänge meinen Beamtenstatus an den Nagel und gründe eine Agentur, die sich nur mit Stalking-Opfern auseinandersetzt, also nur Hilfe für Stalking-Opfer anbietet. Das tue ich heute, und das erfüllt mich auch sehr. Und das ist natürlich auch der Grund, warum ich gerne über das Thema spreche und da entsprechende Erfahrungen auch mitbringe. Das ist ganz kurz zur Gliederung. Darüber wollen wir heute sprechen. Mal sehen, ob wir das alles schaffen. Ich beeile mich. Eine Definition, die ich persönlich am schönsten finde, es gibt natürlich viele unterschiedliche Möglichkeiten zu definieren, aus rechtlicher Sicht, aus psychologischer Sicht, aus unterschiedlichen Sichtweisen. Das ist die Definition, die ich finde, am nächsten rankommt. Und zwar, Stalking ist das beharrliche Verfolgen einer Person gegen deren erklärten Willen auf unterschiedlichste Weise. Und im Kern dessen steht, dass ein Stalker sich unglaublich fixiert hat. Ich habe das ja gerade schon angedeutet. Es geht beim Stalking, das ist ein psychologisches Phänomen, wo es immer um eine Person geht, die sich auf eine andere Person fixiert hat. Wir werden nachher auch ganz kurz über Mobbing sprechen. Und das ist wichtig zu wissen, denn beim Mobbing geht es ja um eine Gruppensituation und um ganz viele Menschen. Hier beim Stalking geht es immer um zwei Menschen. Und der Stalker, der sich fixiert, aus welchen Gründen auch immer, der kann eine unglaubliche Leidenschaft bis hin zu einer Obsession entwickeln. Und im Rahmen dieser Obsession kann das irgendwann sogar sein Lebensinhalt werden. Das ist dann besonders verheerend, weil der hat dann einfach unglaublich viel Zeit, um seiner Stalking-Aktivität nachzugehen. Und das, was man kaum glaubt, Stalker können so manipulativ, aber auch so kreativ werden, dass sie Unmögliches möglich machen können. Also ich habe wirklich schon vor Akten gesessen, wo ich dachte, ich kann das gar nicht glauben. Also das ist eigentlich eine Geschichte, die kann man nicht glauben. Und ich musste oder konnte das am Ende wirklich mit Tatsachen untermauern. Und das ist natürlich auch so ein kleiner Fallstrick für das eine oder andere Opfer, dass einem Stalking-Fall tatsächlich zum Opfer gefallen ist und so verrückte Geschichten erzählen muss, dass man von außen betrachtet erstmal sagt, na Moment mal, ob das hier so stimmen kann und ob nicht das Opfer vielleicht selber verrückt ist. Also das ist auch immer eine ganz schwierige Sache rund um das Thema Stalking, dass es eben nicht von jedem auch sofort geglaubt und ernst genommen wird. Ja, hier mal beispielhaft ein paar Zahlen. In Deutschland haben wir rund um die 19.000 erfasste Stalking-Fälle. Ich sag's gleich, das Dunkelfeld ist sehr viel höher, weil gerade Strafverfolgung in Fällen von Stalking natürlich nicht immer das einzige Mittel ist und viele Stalking-Opfer wollen das auch überhaupt nicht anzeigen. Das heißt, wir haben keine Idee, nicht so wirklich davon. Es gibt Experten, die sagen, rund 600.000, vielleicht sogar 800.000 Fälle im Jahr in Deutschland könnten wir haben. Und das, finde ich, ist eine ganze Menge, wenn man sich das mal überlegt. In Österreich habe ich eine Zahl gefunden, mit der ich mich nicht lange aufhalten möchte, weil ich glaube, die kann nicht repräsentativ sein. Das sollen rund 4.415 Fälle sein innerhalb eines Jahres, die von der Staatsanwaltschaft erfasst worden sein sollen. Interessant ist die Schweiz. Hier haben wir keine Rechtsgrundlage. Das heißt, hier gibt es auch keine repräsentative Erfassung von entsprechenden Zahlen. Und das ist, naja, sagen wir mal, nicht meine Lieblingszahl, weil in dem Thema kann man eigentlich gar nicht, ja, von Liebling und so weiter sprechen. Aber 12 Menschen betrifft ein einziger Stalking-Fall. Das heißt, wir haben 2 Akteure, wir haben einen Täter, wir haben ein Opfer. Aber 12 Menschen sind davon betroffen. Das heißt, das betrifft den Ehepartner mit, das betrifft die Ehepartnerin vielleicht, das betrifft die Kinder mit, das betrifft den Arbeitsplatz, das betrifft die beste Freundin. Das heißt, der Leidensdruck und das alles, was da was passiert im Rahmen dieses Stalking-Falls, und genau, das betrifft eben viele mit. In 80% aller Fälle, zumindest in Deutschland, können wir sagen, dass eine intime Beziehung vorausgegangen ist. Und 20% sind dann natürlich die übrigen Fälle, zu denen wir auch gleich nochmal kommen werden. Ja, die Strafbarkeit. In Deutschland haben wir den Straftatbestand 238 StGB. Der ist 2007 eingeführt worden und seither ist es strafbar nach dieser Norm. In Österreich gibt es auch eine Strafnorm. Was ich sehr spannend finde, ist, dass es in der Schweiz keine entsprechende Strafnorm gibt, die wirklich Stalking Handlungen unter Strafe stellt. Das finde ich interessant, weil wir hier immer nur auf Ausweichdelikte ausweichen können, das heißt Beleidigung, Körperverletzung und Nötigung und was es da nicht alles gibt. Genau, zum 1.3. hat sich jetzt der Stalking-Paragraph in Deutschland auch nochmal verändert, der ist nochmal ein bisschen verschärft worden. Das heißt, wir können sagen, dass gesellschaftliche Interesse und vor allem auch das mediale Interesse im Bereich Stalking, das wächst doch sehr an und das finde ich auch sehr gut. Ja, und jetzt fragen wir uns, ich sehe gerade, das hat sich ein bisschen verzogen, aber das stört hoffentlich keinen. Die Frage ist, wer sind die Täter? Das ist die Frage, die meistens bewegt, weil man fragt sich ja auch, also diese Täter, die müssen ja irgendwo rumlaufen, Täter und Täterinnen natürlich, und sie werden uns ja allen auch begegnen. Und natürlich fragen wir uns, wer ist denn das? Weil ich möchte ja auch wissen, ob ich jemanden auch erkennen würde oder nicht. In dem Falle muss man sagen, Täter sind sehr häufig psychisch Kranke. Das kann man sehr häufig auch auf den ersten Blick gar nicht sehen, aber das ist meistens so. Hier ist es mir ganz wichtig, Stalking selbst ist keine psychische Erkrankung, sondern Stalking ist ein Verhalten. Das heißt, auch da muss man differenzieren. Es ist aber sehr häufig, dass dem Stalking-Verhalten eine Krankheit zugrunde liegt. Dann gibt es auch Menschen, die in einer Lebenskrise sind. Das heißt, es kann tatsächlich sein, dass wir mit einem Schlag ganz viel verlieren, dass wir vielleicht eine schwere Krankheit bekommen, der Lebenspartner ist weg und der Arbeitsplatz ist auch weg. Der komplette Lebensinhalt. Und das kann schon sein, dass es so eine tiefe Krise auslöst, die wir nicht bewältigen können, dass wir uns ganz doll an den Partner klammern und das wiederum dann irgendwann auch die Grenze überschreitet, wo wir sagen müssen, jetzt ist hier Stalking im Spiel und das ist jetzt hier ja, nicht mehr normaler Liebeskummer, sondern das geht jetzt hier tatsächlich sogar in die Grenzüberschreitung und auch in die Strafbarkeit rein. Das sind aber Menschen, die sehr schnell wieder in Anführungszeichen zur Vernunft zu bringen sind. Denn hier ist es so, das sind meistens Menschen, die ganz normal sozialisiert sind, aber in eine Lebenskrise geraten sind. Und in Lebenskrisen können wir alle geraten. Das, was aber den Unterschied macht, ist, dass wir meistens die Fähigkeit haben, uns da wieder rauszukämpfen, dann wieder neue Kontakte zu knüpfen und überhaupt an unser Leben auch anzuknüpfen und es irgendwie zu verkraften. Das ist da eine Tätergruppe, die man ziemlich schnell auch wieder auf den richtigen Weg bringen kann. Mir persönlich auch die liebste. Ja, und zumindest in Deutschland ist es so, 80% aller Täter sind Männer. Ja, und dann fragen wir uns natürlich auch zu Recht, wer sind die Opfer? Das kann grundsätzlich jeder und jede werden. Das heißt, es ist nicht wie in anderen Deliktsbereichen, wo man sagt, es gibt da einen entsprechenden Opfertyp und dann hat man eher auch das Risiko, von bestimmten Straftaten Opfer zu werden. Das ist im Bereich Stalking nicht der Fall. Vielleicht gibt es da auch die eine oder andere Frau, die schon mal schlechte Erfahrungen in der Beziehung gemacht hat und das in der nächsten und nächsten und nächsten wieder. Diese Opfergruppe gibt es. Im Allgemeinen müssen wir aber nur zur falschen Zeit am falschen Ort sein und schon können wir einen Stalker haben. Das heißt, es muss mit unserem Verhalten und mit unserem Auftreten gar nichts zu tun haben. In dem Falle ist es tatsächlich die Vorstellung und die Fantasie des Täters. Und natürlich 80% Frauen, das ist dann das Pendant zu den Männern. Ja, welche Arten von Stalking gibt es? Wir hören und lesen das ja immer wieder in der Presse, in den Medien ist es mittlerweile ziemlich präsent. Es gibt immer wieder einzelne verheerende Fälle, die sogar in Tötungsdelikten enden und unterschiedlichste Fälle, von denen berichtet wird. Und da muss man sich ja mal fragen, gibt es denn eigentlich den klassischen Stalking-Fall oder gibt es ihn nicht? Und da muss man sagen, also die Stalking-Fälle, die am allerhäufigsten auftreten, das sind die Intimpartner-Stalking-Fälle. Das heißt, hier hat es eine intime Beziehung im Vorfeld gegeben. Entweder wirklich eine Ehe mit gemeinsamen Kindern oder es hat eine Affäre gegeben. Es hat vielleicht nur einen Flirt gegeben. Das würde im Zweifel auch ausreichen, um diese Art des Stalkings zu benennen. Intimpartner-Stalking hat im Kern, dass es um eine Liebesbeziehung geht, ganz klar. Also der Täter möchte entweder die Liebesbeziehung aufrechterhalten, er möchte sie aufbauen oder er möchte sich dafür rächen, dass sie kaputt gegangen ist. Aber in irgendeiner Form dreht sich hier alles um eine Liebesbeziehung. Das ist so der Kern des Intimpartner-Stalking. Und das ist in den meisten Fällen natürlich auch sehr verheerend, weil hier gibt es auch ganz viele einfach unglaublich viel Insiderwissen. Das heißt, der Täter kennt meistens die Kränkungspunkte, er kennt alle Kontakte, er kennt ganz viele Daten und hat darüber natürlich auch unglaublich viele Möglichkeiten zu manipulieren und auch Schaden anzurichten. Dann haben wir aber auch das Prominentenstalking. Das hören wir auch immer wieder in der Presse. Und da gibt es auch immer wieder ganz prominente Fälle, wo man sich fragt, Mensch, wie kann denn sowas überhaupt sein? Und das ist sehr spannend, weil hier geht es um eine Person, die in der Öffentlichkeit steht und das muss jetzt nicht unbedingt die große Weltöffentlichkeit sein. Es reicht auch in einem bestimmten Bereich oder in einer bestimmten Sozialgruppe etwas bekannter zu sein und dass der Täter oder die Täterin in diese entsprechende Person was reinfantasiert. Das ist dann so der Klassiker, dass jemand vorm Fernseher sitzt, eine Moderatorin sieht und zum Beispiel sagt, Mensch, sie liebt mich, sie sendet mir geheime Botschaften hier über den Fernseher und ich sehe das genau. Und da hat es in dem Falle keine Vorbeziehung gegeben. Es kann vielleicht eine flüchtige Vorbeziehung geben, dass vielleicht die Täterin oder der Täter mal bei einem Konzert war oder vielleicht mal bei einer Autogrammstunde und mal kurz Hallo gesagt hat, aber das ist ja in dem Sinne keine Vorbeziehung, wo beide sich gegenseitig kennen. Und das ist das Wesen und der Kern vom prominenten Stalking, dass wir es hier mit einem Täter zu tun haben, der sehr massiv fantasiert und der im Grunde auch von der Realität sehr weit entfernt ist. Und das ist von den Betroffenen natürlich wahnsinnig oder für die Betroffenen wahnsinnig belastend. Und wir kennen auch diverse Fälle, in denen das dann am Ende auch in der Tötung geendet hat, ohne dass die Opfer im Vorfeld vielleicht wussten, dass sie so eine Art von Stalker haben. Also das ist auch eine Art von Stalking, die nicht zu unterschätzen ist und die ich persönlich auch für sehr gefährlich halte. Dann haben wir noch das sonstige Stalking. Und das umfasst dann tatsächlich alles, was es sonst noch gibt. Das heißt, das ist dann die beste Freundin, mit der man im Clinch ist, die dann nicht loslassen kann. Das können Bekannte gewesen sein, Vereinskollegen, Begegnungen an der Haltestelle oder Sonstiges. Da ist dann die Qualität der Beziehung eine andere. Ja. Dann gibt es natürlich noch Stalking im Business. Und das ist vor allem deswegen auch nochmal ein extra Punkt, weil das auch was ist, was so im, sagen wir mal, im medialen Bewusstsein nicht so groß ist. Das heißt also, gerade wenn ich jetzt ins Büro gehe, dann stelle ich mir vor, dann arbeite ich dort. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich da mit dieser Art von Stalking konfrontiert bin. Kann aber passieren. Wir haben mittlerweile alles erlebt, dass Firmeninhaber von ehemaligen Mitarbeitern bestalkt werden, und das wiederum trifft dann sehr häufig auch die Firma mit. Es geht auch untereinander von Mitarbeiter zu Mitarbeiter, es geht auch von Mitarbeiter zu Chef, Chef zu Mitarbeiter. Also es kann auch eine Mitarbeiterin sein, die vielleicht im privaten Umfeld gestalkt wird und gleichzeitig aber diese Thematik natürlich auch mit auf die Arbeit trägt. Also da gibt es alle Varianten, und genau hier ist es natürlich auch wahnsinnig wichtig, weil hier mischen sich erstmal arbeitsrechtliche Fragen mit rein und zweitens natürlich die ganzen datenschutzrechtlichen Fragen. Also gerade im Arbeitskontext haben wir ja eine ganze Menge Datenaustausch, Transfer und Miteinander. Und wenn das alles missbräuchlich verwendet wird, um einer Person oder sogar der gesamten Firma zu schaden, dann kann das wirklich, wirklich verheerende Folgen haben in dem Sinne. Ja, dann kommen wir mal zu den Gefahren einer digitalen Welt, so habe ich es genannt. Das heißt also, gerade Stalking bedient sich ja nun immer mehr auch der ganzen Möglichkeiten, die technisch wachsend sind. Und da haben wir zum einen Spyware. Spyware ist der Klassiker im Bereich des Intimpartner-Stalkings. Das heißt also, hier ist es, also ich meine, Spyware zu installieren ist ja unglaublich einfach. Ich vermute mal, dass hier ganz viele Fachmänner und Frauen sitzen, die wissen, wie das funktioniert. Das heißt, man braucht ja wirklich nur eine E-Mail verschicken mit einer entsprechenden Schadware, oder man muss eine App installieren auf einem Handy, wo man sich kurz mal Zugriff verschafft hat. Das ist wirklich der Klassiker, der natürlich im Bereich des Intimpartner-Stalking sehr leicht funktioniert. Solange die Beziehung noch aktiv ist oder wir eng miteinander zu tun haben, ist natürlich erstmal auch Vertrauen im Raum. Das heißt, wir gehen ja nicht davon aus, dass jetzt der Ex-Partner oder der Partner uns das Handy wegnimmt und dort eine Spyware raufzieht. Davon gehen wir grundsätzlich erstmal nicht aus. Gerade im häuslichen Bereich ist es schon so, dass man da auch das Handy mal liegen lässt oder dass man vielleicht sogar auch den Sperrcode verrät. Dass es einfach gang und gäbe ist, dass man untereinander auch Passwörter kennt und so weiter. Das kann im familiären Kontext passieren, und das kann spätestens dann, wenn es zu einer Trennungssituation kommt und wenn es dann mit Stalking zu tun hat, dann kann das natürlich sehr verheerende Folgen haben, weil dann der Täter wirklich an alles rankommt. Also Spyware bedeutet in dem Sinne ja, ich trage quasi eine Wanze am Leib. Alles, was ich spreche, kann live mitgehört werden. Alle meine Anrufe können mitgehört und aufgezeichnet werden. Alle meine Nachrichten können mitgelesen werden. Alle meine E-Mails, WhatsApp, SMS, alles, was ich tue mit meinem Handy, kann nicht nur mitgelesen und mitgeschnitten werden, sondern es kann natürlich auch aufgezeichnet werden. Da verschlägt es mir gleich die Sprache. Genau. Dann haben wir nochmal WhatsApp. WhatsApp als Extra-Kategorie, weil auch hier gibt es Möglichkeiten, die ganz besonders auch im Intimpartnerbereich oder vielleicht bei der besten Freundin, die es irgendwann auf einen abgesehen hat, vorkommt. WhatsApp ist ja unglaublich leicht, auch mit anderen Geräten zu verbinden, also mit einem Tablet oder mit einem Laptop. Und ja, das kann man durchaus machen, wenn man einmal so ein Handy dann oder ein Smartphone von der entsprechenden Person in die Hände bekommt, dann kann man sein eigenes Gerät damit verlinken und hat in dem Moment dann auch die Möglichkeit, wirklich alles mitzulesen. Und das hört sich, also es ist auf der einen Seite unglaublich einfach umzusetzen, und ich finde, das hört sich so unglaublich so haarsträubend an. Also man denkt sich so, das kann doch, sowas macht doch keiner. Und die Realität ist aber eine andere. Es machen tatsächlich Menschen. Das, also muss ich tatsächlich jeden Tag immer wieder erleben, und deswegen war mir das wichtig, hier in dem Rahmen da auch nochmal darauf hinzuweisen. Ganz wichtig und spannend finde ich die Frage des eigenen Computers, den wir zu Hause haben. Im Rahmen der Beziehung, wenn wir noch in der Ehe leben, dann ist es meistens so, dass die Männer die Computer einrichten. Das heißt, die haben alle Passwörter, die haben alle Sachen raufgezogen. Ich weiß, hier im Raum gibt es ganz viele Frauen, die da auch affin sind, aber in aller Regel ist es sehr häufig noch andersrum. Das heißt, im Grunde ist auch egal, wer den Laptop oder den Rechner eingerichtet hat. Es ist tatsächlich so, dass derjenige unglaublich viel Insiderwissen hat. Und im Rahmen der Trennung hat man natürlich wahnsinnig viele Fragen zu klären. Ist Trennungsschmerz im Raum, da sind gegenseitige Kränkungen, Verletzungen, da geht es vielleicht um gemeinsame Kinder. Das ist alles im Raum. Und natürlich haben wir nicht als allererstes die Idee, okay, jetzt gucke ich mal, was da mit unserem gemeinsamen Rechner los ist. Das heißt, hier liegen unglaublich viele Gefahren. Das heißt, der Täter hat die Zugang möglicherweise zu allem, zum Online-Banking, zu allen möglichen E-Mail-Passwörtern, zu allem Möglichen, was die digitale Identität des Ex-Partners ausmacht. Und damit kann man unglaublich viel Schaden anrichten. Also Stichwort, man kann darüber Bestellungen machen, Warenhausbestellungen, man kann Verträge abschließen. Also man kann mit den Daten des Ex-Partners unglaublich viel tun. Und wenn man dann auch noch verheiratet ist und der Täter dann durch die Gegend rennt und sagt, naja, klar sind wir immer noch ein Ehepaar, dann ist da einiges möglich. Das finde ich an der Stelle auch ganz interessant. Das nächste, das kommt jetzt auch immer wieder, also es ist mir immer wieder mal zu Ohren gekommen, dass gerade im Bereich von häuslicher Gewalt, dass es sehr oder immer wieder mal dazu kommt, dass die Täter auch nach einer entsprechenden Attacke, die sie ihrer Partnerin, die sie gegenüber ihrer Partnerin gemacht haben, dass sie ihr ein Smartphone schenken. Und dieses Smartphone kann natürlich auch infiziert sein mit einer Spyware oder da kann sonst irgendwas draufgezogen sein, wo der Täter dann einfach mitlesen kann. Und das ist ja eben das Schwierige und auch das Ambivalente an diesen schwierigen Beziehungen. Es gibt dann immer wieder Momente des Vertrauens und des gegenseitigen Wohlwollens und dann aber auch immer wieder diese schwierigen Phasen, die vielleicht dann auch zur Trennung führen. Und im Rahmen der Trennung kann das dann sehr, sehr, sehr missbräuchlich verwendet werden. Ja, dann ist natürlich Social Media ein ganz großes Stichwort. Social Media, da wissen wir, es gibt ja so viele Portale mittlerweile, die auch sehr unterschiedliche Schwerpunkte haben. Also das eine funktioniert ja nicht wie das andere. Das heißt, hier ist es im Kontext erstmal auch ganz wichtig, dass wir im Vorfeld uns genau überlegen, wie stelle ich meine Sicherheitseinstellungen ein? Wer soll von mir was sehen und welche persönlichen Daten gebe ich von mir preis? Und es ist ja gerade, wenn wir von Daten sprechen, wir sprechen ja meistens davon, was soll vielleicht nicht nachvollzogen werden, was soll der Staat nicht von uns wissen, was sollen vielleicht auch entsprechende Firmen oder wer auch immer nicht rausfinden. Das ist auch eine berechtigte Frage oder das sind alles berechtigte Fragestellungen, aber das, was ich persönlich für unglaublich wichtig halte, ist, was passiert eigentlich, wenn ein einziger Mensch es unglaublich und zwar nur auf mich abgesehen hat? Dann wird es nämlich richtig schwierig und ganz übel. Und genau da sollten wir im Bereich Social Media immer mit einem entsprechenden Bewusstsein durch die Gegend laufen. Das heißt also, wir sollten uns regelmäßig mal updaten und gucken, wie sind meine Sicherheitseinstellungen, welche persönlichen Daten gebe ich von mir raus. Es macht sehr großen Sinn, im Bereich von Social Media selbst mal vor jedem Posting oder auch gerne die eigene Timeline sich mal anzugucken und sie mit der Brille eines Menschen sich anzugucken, der einem nichts Gutes will. Das heißt also, wenn ich mir überlege, also wenn ich mir jetzt Schaden zufügen will und mich wirklich nicht ausstehen kann, was könnte ich mit diesen Daten alles machen? Und ich bin mir ganz sicher, dass man mit diesem Blick das eine oder andere Posting vielleicht wirklich doch nicht machen wird. Den einen oder anderen Standort wird man vielleicht auch nicht dazu posten. Und vielleicht ich breche das jetzt ab. Ich glaube, wir wissen alle, worum es geht. Hacking, ja, da brauche ich hier, glaube ich, auch nicht mehr dazu zu sagen. Das ist natürlich was immer vorkommen kann. Da geht es um Modems, die gehackt werden kann. Da kann ja alles passieren. Das ist was unglaublich schwer, auch von den Betroffenen, so gerade wenn sie vielleicht jetzt Laien sind, rauszufinden ist. Ich glaube, dass es hier niemanden im Raum gibt, der es nicht merken würde. Aber die Menschen, mit denen wir so täglich zu tun haben, die kriegen das meistens nach sehr langen Zeiträumen erst mit, dass die merken, Mensch, irgendwas stimmt nicht. Irgendwie liest hier jemand alles mit oder hört ihr alles mit, was ich so tue und was ich so spreche? Das können manchmal Jahre sein. Also das sagen wir mal so, das geht von Monaten bis hin zu Jahren vielleicht. Ja, Standorte ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Das wird ja auch immer wieder besprochen und auch sehr kontrovers diskutiert. Natürlich geben wir unsere Standorte preis. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das natürlich das gefundene Fressen für Stalker. Die wissen dann sehr genau, wo wir uns regelmäßig aufhalten. Das heißt, wenn sie uns auflauern wollen, dann wissen sie, wo sie hingehen müssen. Und sie können natürlich auch ein entsprechendes Bewegungsbild von uns erstellen. Und ja, wir müssen uns halt vorstellen, dass gerade Stalker, die sich so doll festgebissen haben, dass es fast ihr Lebensinhalt geworden ist, die haben dann auch oder die nehmen sich auch den ganzen Tag Zeit dafür, um genau das alles nachzuvollziehen. Das sind Sachen, die würden wir so in unserem Alltag erstmal überhaupt nicht tun. Dort wird es aber gemacht. Und am Ende hat es dann natürlich verheerende Folgen. Ich erzähle mal ein Beispiel aus unserer Praxis. Und zwar ist natürlich anonymisiert, ist klar. Das war Marina Leise, eine junge Frau, eine wirklich gestandene junge Frau. Also da muss man sagen, die ist in einer Führungsposition im mittleren Management, ist eine sehr gut gebildete Frau und vor allem auch eine taffe Frau. Also wenn man so im Gespräch mit ihr sitzt, dann muss man sagen, also die lässt sich jetzt hier nicht die Butter vom Brot nehmen. Diese Frau hat eine Partnerschaft gehabt und das war jetzt nicht so die erfüllteste Partnerschaft, das hat sie auch gleich von Anfang an gesagt. Also irgendwie war das von Anfang an schon so ein bisschen mit Streitigkeiten und hin und her verbunden. Aber irgendwie war eben doch auch die entsprechende Verbundenheit und auch die Liebe da. Das ist eine Beziehung, wo ganz schnell auch beide zusammengezogen sind, nach wenigen Monaten schon. Und nach wenigen Monaten hat es dann aber auch schon einen Bruch gegeben. Und das Spannende an der Sache war, dass sie schon sagt, naja, also ich habe schon sehr früh gemerkt, dass er ganz schön eifersüchtig war und dass er irgendwie mir einfach nicht vertraut hat. Und ich habe gar nicht verstanden, warum, weil ich bin da in dieser Beziehung aufgegangen und aus meiner Sicht habe ich eigentlich nicht viele Signale gesendet, dass man jetzt hier wahnsinnig eifersüchtig sein müsste. Aber gut, hat sie halt hingenommen. Später gab es dann irgendwann sowieso, also ich meine gerade, wir haben ja alle so ein entsprechendes Bauchgefühl und sehr häufig ist es so, wenn wir ein schlechtes Bauchgefühl haben, dann bestätigt sich das irgendwann, aber am Anfang nehmen wir das eben oft noch nicht ernst. In ihrem Fall ist es dann tatsächlich so gewesen, dass es einen ganz dummen Zufall gab, dass sie bei einer besten Freundin war und sich mit ihr unterhalten hat, ganz kurz mal mit ihrem Freund telefoniert hat und er plötzlich ganz aufgebracht war und gesagt hat, Mensch, also das und das, das hast du über mich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und da war sie in dem Moment erstmal ganz, ganz verdutzt und hat das, also er hat dann auch das Gespräch beendet, hat gesagt, da sprechen wir jetzt erstmal nicht drüber, später und so. Und dann ist halt sind einige Stunden vergangen und abends hat man sich dann zusammengesetzt und mal versucht, die ganze Sache aufzulösen. Und da ist dann dabei rausgekommen, dass tatsächlich er eine Äußerung, die sie ihrer besten Freundin gegenüber gemacht hat, über irgendeinen Arbeitskollegen, über den Chef oder wen auch immer, irgendwas im Sinne von, ach Mensch, wie der mich nervt, das hat er auf sich bezogen, während er die ganze Zeit mitgehört hat. Das, was er nämlich die ganze Zeit gemacht hat, während sie quasi nicht zu Hause war. Und das hat ihn so gekränkt, dass er halt in seiner Kränkung das auch nicht zurückhalten konnte, wie sauer er ist. Und sie ist völlig vom Glauben abgefallen, weil sie in dem Moment realisiert hat, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Diese Äußerung habe ich nicht in deinem Beisein getätigt. Woher weißt du das? Und das muss dann auch noch mal ein längeres Gespräch gewesen sein, bis er dann irgendwann eingestanden hat, ja, das ist eine Spyware. Und das war der Moment, also nicht nur, dass sie sich getrennt hat, sondern diese Frau, die wirklich eine taffe Powerfrau ist, die ist total zusammengebrochen. Die hat erstmal, ist wirklich nach Hause gegangen, hat sowieso einige Tränen verloren, hat ihr Handy auseinandergebaut, Akku raus, in alle Einzelteile zerlegt und in alle möglichen unterschiedlichen Ecken der Wohnung verteilt, weil sie meinte, man kann kaum nachvollziehen, was das für ein Vertrauensbruch ist, was das für eine Erschütterung ist, wenn man weiß, dass es eine Person gibt, die alles mitgehört, mitgelesen und vor allem aufgezeichnet hat. Das ging dann auch über persönliche Gespräche mit ihrer Freundin. Das ging natürlich auch über alles, was auf der Arbeit gelaufen ist. Das sind E-Mails gewesen. Und sie hat gesagt, in ihrem inneren Auge ist die ganze Zeit abgelaufen, vor ihrem inneren Auge, was sie da alles erzählt hat. Und sie sagt, natürlich wissen wir alle, es gibt Dinge, die erzählen wir der besten Freundin. Die sind nicht für den Partner bestimmt. Und natürlich sind nicht alle Inhalte, die wir von uns geben, für jeden Menschen bestimmt. Das ist doch klar. Und das fand ich persönlich einfach sehr eindrucksvoll, weil das einer der Fälle war, wo wir nicht theoretisch darüber sprechen, Spyware könnte mal könnte gebraucht werden oder könnte irgendwo installiert worden sein, sondern in dem Falle habe ich wirklich das menschliche die menschliche Reaktion dahinter gesehen, und das war der Riesenvertrauensbruch. In dem Falle war es wirklich sehr schade, dass es von der Polizei nicht nachgewiesen werden konnte. Das war hoffentlich leider so ein Einzelfall. Aber das war ein Fall, der mich persönlich auch sehr betroffen gemacht hat und der mich vor allem auch dafür sensibilisiert hat, dass wir heute natürlich immer mehr Möglichkeiten haben, um gerade auch im Bereich Stalking an entsprechende Daten ranzukommen, die wir gar nicht haben dürfen. Ein anderes Thema sind ja auch diese vermeintlichen Familien-Apps, die es ja sogar legal auf dem Markt gibt. Das sind Spy-Apps, wo die beworben werden im Sinne von, wenn Sie Ihre Kinder und so weiter beschützen wollen, dann können Sie hier gucken, wo die immer sind und können die auch immer beschützen, damit da halt niemand an Sie rantritt, von denen Sie das nicht wollen. Diese Apps, die es wirklich legal zu kaufen gibt, die sind natürlich in der Verwendung niemals legal, weil es gibt immer dritte Personen, die mit im Raum sind und die dann quasi mit abgehört oder ausgespäht werden. Das heißt, es kann niemals legal sein, aber es gibt halt keine Möglichkeiten, das zu verbieten, zumindest nach meinem aktuellen Kenntnisstand nicht. Ja, jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, was tun wir denn im Bereich von Stalking? Was tun wir denn, wenn es uns doch ereilt hat? An allererster Stelle ist es natürlich sehr wichtig, dass wir uns überhaupt bewusst machen, dass es Stalking ist. Das heißt, da steht ein sehr langer Bewusstseinsprozess, und meine Erfahrung ist, dass es manchmal in Einzelfällen sogar Jahre dauern kann, bis die Opfer von sich sagen, okay, das ist jetzt hier nicht mehr normaler Trennungsschmerz und ein bisschen Streit und so weiter oder vielleicht sogar ein Sorgerechtsstreit, sondern das ist jetzt hier ein bisschen mehr. Das geht jetzt hier in den Bereich Stalking. Und dieses einzelne Wort auszusprechen und in Bezug auf sich selbst zu verwenden, das bedeutet nicht nur ein einzelnes Wort auszusprechen, sondern das bedeutet wirklich einen langen Bewusstseinsprozess hinter sich zu haben, indem man sich damit auseinandergesetzt hat. Das ist das Erste. Das Zweite ist dann natürlich, wenn es im Bereich von einer intimen Beziehung ist, dann sollten wir sehr konsequent den Kontakt zum Täter abbrechen. Auf allen Kanälen, die es gibt. Wenn es nötig ist, die Handynummer wechseln. Wenn es nötig ist, auch entsprechend im Social-Media-Bereich da Sicherheitseinstellungen zu machen. Da gibt es einige Möglichkeiten, die dann aber auch konsequent ausgeschöpft werden sollten. Denn ab dem Zeitpunkt, wo wir für uns entschieden haben oder für uns sagen, es ist Stalking, sollten wir unbedingt konsequent handeln. Wenn wir das nicht tun, sondern uns ambivalent immer wieder auch vom Täter einlullen lassen und ihm uns immer wieder auch Geschichten erzählen lassen und uns dann doch wieder auf ein Treffen einlassen oder auf einen Kontakt, dann wird das in die Richtung gehen, dass der Täter natürlich zu Recht auch immer wieder denkt, ach na ja, dann will sie den Kontakt ja. Das heißt, wir verschärfen mit einer ambivalenten Haltung, verschärfen wir das Stalking. Und das kann im Einzelfall einfach sehr unschön sein. In Einzelfällen kann das aber eine richtige Gefahr sein. Also gerade Stichwort Tötungsdelikte. Es gibt Täter, die irgendwann keinen Spaß mehr verstehen. Und da muss uns ganz klar sein, in dem Moment, wo wir wissen, dass es Stalking ist, sollten wir sehr sensibel damit umgehen und auch sehr bewusst und sehr klar. Das ist ganz wichtig. Also konsequentes Verhalten. Kontaktverbot, damit meine ich zivilrechtliche Fragen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, nach einem Gewaltschutzgesetz ein Kontaktverbot zu erwirken. Oder es gibt andere zivilrechtliche Möglichkeiten, um den Täter quasi auf Abstand zu halten. Das muss man natürlich sehen, ob es im Einzelfall möglich ist oder nicht. Meistens ist das im Fall von Intimpartner-Stalking der Fall. Sensible Trennung sage ich deswegen, weil eigentlich kann man sich ja fragen, gibt es sowas überhaupt? Eigentlich ja nicht. Ich meine, Trennung ist nie schön. Aber sensible Trennung sage ich deswegen, wenn wir hier das mit einem Täter zu tun haben oder mit einem Ex-Partner, von dem wir schon sagen, er hat schwieriges Verhalten, legt er an den Tag und es geht in Richtung Stalking, dann ist die Trennung der gefährlichste Moment. Die meisten Tötungsdelikte sind die letzte Aussprache nach der Trennung, weil der Täter nicht ablassen kann und doch immer wieder. Das sind dann natürlich auch Gewaltbeziehungen, wo es auch eine sehr massive Gewaltspirale gab innerhalb der Beziehung. Aber jede Trennung birgt ein wirklich großes Gefahrenpotenzial in sich. Das ist der Moment, wo die Gefühle und auch die Emotionen und die Kränkung am meisten nach oben kocht. Das heißt, genau in dem Moment sollten wir so gut es geht einen kühlen Kopf bewahren. Ich weiß, das ist gut dahingesagt. Ich glaube, wir alle hatten auch schon mal eine Beziehung hinter uns. Aber das ist wichtig fürs Gefahrenbewusstsein, wenn wir es mit jemandem zu tun haben, von dem wir sagen, das hier ist nicht mehr normal, sondern hier geht's wirklich in eine ganz andere Richtung. Und das Nächste, wenn wir Stalking im Business, im Sportverein oder in sonstigen Kontext, wenn es uns dort begegnet, dann können wir erstmal alles vergessen, was wir jetzt gerade gehört haben. Denn hier haben wir es ja nochmal mit ganz anderen Kontexten und auch mit ganz anderen Rechtsgrundlagen zu tun. Das heißt also, die bekannten Checklisten, die Beratungsstellen und so weiter alle rausgeben, gerade die sind ja alle für die Intimpartnerkontexte rausgegeben und hier ist es anders. Hier geht es vor allem erstmal um frühzeitiges Erkennen. Das sage ich deswegen, weil ich schon Fälle erlebt habe, wo gerade, sagen wir mal, männliche Führungskräfte davon betroffen waren, die aber nicht schnell genug reagiert haben, sondern wirklich das eher so abgetan haben wie, naja, so ein bisschen Zwischenmenschliches hier, das wird sich schon wieder legen und so weiter. Es ist aber ab irgendeinem Punkt, wenn man feststellen muss, es ist hier eben nicht mehr nur ein bisschen Zwischenmenschliches und Konflikte und so weiter, sondern hier geht es in eine andere Richtung, dann sollte man sich sehr früh darüber Gedanken machen, ob wir das in die eine oder in die andere Richtung werden müssen vielleicht. Das heißt, selbst bei den ersten Anzeichen sollten wir schon ganz gut dokumentieren. Und das muss jetzt nichts Weltbewegendes sein. Es reicht, wenn wir da irgendwo ein Notizheft haben, wo wir uns Gedanken machen oder hier und da die eine oder andere E-Mail mal ganz gut abspeichern. Frühzeitiges Erkennen ist das A und O, allgemein, aber vor allem auch im Business-Kontext. Und dann natürlich auch frühzeitiges Eingreifen. Hier ist nicht gemeint, dass wir sofort mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das heißt nicht, dass zwei Mitarbeiterinnen sich vielleicht mal gestritten haben und sofort kommt die Polizei ins Haus. So ist das natürlich nicht gemeint. Hier geht es auf der einen Seite um einen Bewusstseinsprozess, aber auch sehr früh um sehr klare Signale. Das heißt also, wenn wir feststellen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und in eine ganz klare Richtung geht, dann sollten wir das eine oder andere Mitarbeitergespräch führen, dann sollten wir auch das eine oder andere Sensibilisierungsgespräch führen und das mit gutem Fingerspitzengefühl. Denn wir gehen natürlich im Bereich Stalking, geht es ganz schnell auch in den Bereich der Stigmatisierung und natürlich, das ist das, was übrigens die meisten davon abhält, überhaupt aktiv zu werden, weil sie sagen, naja, dann habe ich jemanden verdächtigt und das kann ich ja nicht machen. Ja, es kann passieren, dass man auch jemanden zu Unrecht verdächtigt und es kann auch passieren, dass man im ersten Moment einen Fall komplett anders einschätzt, als er am Ende wirklich ist. Aber Fakt ist, wir müssen uns auf die Spurensuche begeben und man sollte sensibel damit umgehen, um am Ende auch sagen zu können, was ist denn hier wirklich im Gange? Und vor allem, wenn wir es dann einigermaßen eingrenzen können, was tun wir dann damit? Und da kommen wir dann zum nächsten. Und das ist nämlich genau das, warum es hier keine Checkliste geben kann. Es geht um individuelle Lösungen. Das heißt, die Checkliste sagt Kontaktabbruch. Das können wir im Bereich von Mitarbeiter, Vorgesetzten, können wir gar nicht sagen, okay, ich habe jetzt festgestellt, der stalkt mich, also breche ich morgen den Kontakt ab. Solange wir in einem bestehenden Arbeitsverhältnis sind, können wir das nicht machen. Es geht einfach nicht. Das heißt, hier sind natürlich individuelle Lösungen nötig, die auf der einen Seite den Teamkontext berücksichtigen und auf der anderen Seite aber natürlich auch ganz klar die ganzen rechtlichen Möglichkeiten und die Rechtsgebiete mit einbeziehen. Stichwort Transparenz. Wenn es hier um einen Vorgang innerhalb des Teams geht, dann sollte wirklich mit dem Team auch transparent umgegangen werden. Das heißt, hier geht es nicht um Stigmatisierung, sondern es geht darum zu sagen, hier gibt es Vorgänge, denen wir mal auf den Grund gehen und ich bitte mal um entsprechend, ja, um Erfahrungsberichte und um eigene Wahrnehmung und so weiter, damit man das eben besser einschätzen kann. Stichwort Tabuthemen. Stalking ist und bleibt ein Tabuthema. Wir können in der Presse so oft drüber reden, wie wir wollen. Am Ende ist und bleibt Stalking das, was den anderen passiert. Wenn jemand neben mir sitzt, dann ist das kein Stalker. Das dauert wirklich lange, bis man feststellt, Mensch, der Kollege, den ich eigentlich so mag, der ist aber ein Stalker. Der macht hinter meinem Rücken Dinge, der verbreitet Intrigen, der erzählt falsche Inhalte. Und in seiner Gegenwart ist es immer so, dass irgendwelche Dinge passieren, die am Ende auf mich zurückfallen. Und ich muss jetzt einfach sagen, dass er das ist. Und natürlich will ich hier niemanden zu Unrecht verdächtigen, aber am Ende muss ich feststellen, wie es ist. Das heißt, dieses Tabuthema, ich möchte niemanden zu Unrecht verdächtigen. Vielleicht bin ja ich schuld, vielleicht war er das ja gar nicht, vielleicht habe ich mich ja komplett falsch verhalten. Davon sollten wir uns unbedingt lösen. Eine neutrale Dokumentation beziehungsweise eine neutrale Betrachtung der Situation heißt nicht, dass wir jemanden zu Unrecht verdächtigen, sondern das heißt, wir gucken uns die Situation gut an. Und einmal mehr nachzufragen, ist immer legitim und ist immer auch besser als einmal zu wenig. Gezielte, abgestimmte Gegenmaßnahmen, das meine ich vor allem im Business-Kontext, weil da gibt es ja manchmal dann die Management-Ebene und die höhere Management-Ebene und die untere Führungsebene und dann gibt es die Teams. Also wenn Sie schon für sich sagen, egal in welcher Position ich bin, ich habe hier wirklich ein ernsthaftes Problem, dann sollten Sie sich unbedingt Verbündete suchen in Ihrer Firma, außerhalb. Aber es müssen auch die wichtigsten Akteure und die wichtigsten Entscheidungsträger innerhalb der Firma müssen unbedingt involviert sein, und zwar im Vertrauen. Und da macht es wirklich Sinn, so früh wie möglich auch vertrauensvolle Gespräche zu suchen, wenn Sie sich die wichtigen Entscheidungsträger zu Freunden machen, zu starken Unterstützern, die hinter Ihnen stehen, dann werden Sie das Problem sehr viel schneller und sehr viel besser auch zu Ihren eigenen Gunsten lösen können. Sie dürfen nicht unterschätzen, wie manipulativ Stalker sind, wie schnell da Intrigen gesponnen sind und wie schnell man selber irgendwo auf dem Abstellgleis steht, einem falsche Sachen unterstellt werden, dass man falsch arbeitet, da werden wirklich sogar E-Mails gefaked und gehackt und so weiter. Also da können manchmal Sachen passieren, die wirklich unglaublich sind. Und wenn man so eine Art von Verdacht hat, sollte man unbedingt handeln und sofort sich auch wirklich gute Verbündete suchen, die einem auch richtig den Rücken stärken können. Stichwort Netzwerk, sollte halt gebündelt sein. Dann ist es natürlich auch nochmal wichtig, die Rechtsgebiete gehört zu haben. Frage ist natürlich, ist die Polizei hier zuständig? Wollen wir eine Strafanzeige erstatten? Ja oder nein? Macht das Sinn? Dann ist natürlich, sind immer arbeitsrechtliche Fragen tangiert, gerade im Business-Kontext. Das muss immer im Hinterkopf bleiben. Und Familiengericht ist dann die Frage, wenn es um Kontaktverbote geht, wenn es vielleicht Übergriffe gegeben hat oder Übergriffe zu erwarten sind oder angedroht werden, dann können Kontaktverbote sehr hilfreich sein. Ja, und da bin ich schon am Ende. Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Das heißt, egal was Ihnen oder euch zustößt, es gibt immer eine Lösung. Man muss sie nur finden. Ja, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Wichtiger und gar nicht so einfacher Vortrag. Wir haben um die 10 Minuten sogar noch Zeit. Das heißt, wenn sich hier Fragen im Raum finden, nehmen wir die gerne.
Ja, gerne entgegen.
Gibt es denn, die Kamera.
Also ja, auch erstmal danke für den Vortrag, aber ich habe nur so eine Frage noch zur Einordnung. Also es gab vor kurzer Zeit einen Fall, der bekannt geworden ist, nämlich zum Thema, weil Sie gesagt haben, es geht um eine Person, die sich auf eine andere Person einschießt. Und dann ging es auch so immer ein bisschen um Technik. Da ging es um eine Person, die mit anderen Personen zusammengelebt hat, die aber quasi gesamtterrorisiert hat. Durchaus mit all den Methoden, die Sie da beschrieben haben. Es ging, glaube ich, um eine Wohngemeinschaft. Und er hat quasi diverse Social-Media-Accounts von denen gehackt, hat irgendwie Bilder von ihnen gepaart mit irgendwie Genitalbildaufnahmen, die nichts damit zu tun hatten, an diverse Freundinnen und Freunde von denen gestellt, also hat sie auch bedroht und hat das aber wirklich anscheinend nur so als im Endeffekt Prank, also der dürfte es mehr oder weniger über mehrere Locations, an denen die Person halt gewohnt hat, immer wieder mit den Bewohnern und Bewohnerinnen auch gemacht haben. Was ist das dann? Also fällt das unter Stalking, weil es geht sehr gezielt gegen einzelne Personen, aber halt nicht gegen eine Person. Es hat nicht diesen Intim- oder Liebeshintergrund, aber es ist eindeutig halt ein gezieltes Verfolgen und Fertigmachen einer Person.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Das ist nämlich genau ein Punkt, auf den ich sowieso noch eingehen wollte. Also ohne jetzt alle Details des Falls zu kennen, würde ich aus dem Bauch aus sagen, dass es sich hier eher um Mobbing handelt. Und zwar der Unterschied zwischen Stalking und Mobbing ist der, dass es beim Stalking eben die eine Person, die 1-zu-1-Beziehung gibt. Und der Stalker, der kann das durchaus schaffen, ganz viele Menschen mit zu manipulieren, dass die dann so ein bisschen mitmachen. Und am Ende ist es aber trotzdem immer so, dass der Stalker derjenige ist, der das Motiv hat, also der aus eigener Motivation heraus handelt. Und alle anderen machen halt mal mit. Aber wenn der Stalker die nicht mehr anstiftet, dann machen die auch nicht weiter. Wenn es hier eine Gruppensituation ist, dann hört sich das mehr so an, wenn es innerhalb einer Gruppe mehrere Akteure gibt, die alle aus eigener Aktivität und auch aus eigener Motivation heraus handeln, dann sprechen wir eher von Mobbing. Tatsächlich.
Nein, aber es war ja umgekehrt. Die eine Person hat mehrere Personen terrorisiert, ohne deren Mithilfe. Also quasi deshalb meine ich, er hat gezielt einzelne Personen angegriffen, gezielt auch durchaus eben mit Methoden und Sachen, die ja. Sie jetzt erwähnt haben, die unter Stalking fallen. Aber das Motiv war quasi jetzt in keinerlei Weise irgendwie eine intime Beziehung oder sowas, sondern einfach, keine Ahnung, offensichtlich irgendwie sowas wie Spaß an der Freude, Menschen zu quälen.
Ja.
Also da deshalb.
Ja, gut, jetzt habe ich die Frage richtig verstanden. Und das ist tatsächlich der Klassiker, also der klassische Täter. Es gibt eine Art von Täter, die einfach aus der Motivation heraus handelt. Jetzt versagt mir auch noch die Stimme. Könnte ich vielleicht ein Schlückchen Wasser haben?
Wir sind dabei. Ich kann ja kurz die Pause durchgehen. Das wäre übrigens jetzt spätestens nach diesem Talk dann auch ein super Zeitpunkt, die Dinge, über die wir hier die ganze Zeit reden, zu nutzen und zum Beispiel auf den eigenen Smartphones mal herauszufinden, was für Anwendungen da das Mikrofon und die Kamera überhaupt bedienen dürfen. Einfach mal zu gucken, ob die Zugriffsberechtigungen da so richtig verteilt sind und ob da vielleicht Anwendungen sind, die eigentlich gar nichts mit diesem Mikrofon oder dieser Kamera zu tun haben sollten.
Ja, jetzt geht's wieder. Ja, also es gibt tatsächlich Täter, die aus der Motivation heraus handeln, einfach nur zu quälen. Und es gibt auch wirklich Täter, die mehrere Opfer haben. Da stecken dann wirklich schwerwiegende Krankheitsbilder dahinter. Und von daher würde ich sagen, könnte das einer dieser Fälle sein. Wenn es eine Person ist, die zwar mehrere Opfer hat, aber dann ist es trotzdem Stalking.
Dankeschön. Haben wir noch mehr Fragen? Auch noch von anderen Leuten vielleicht? Ansonsten? Oder Anmerkungen?
Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für den Vortrag. War unglaublich spannend. In meiner etwas begrenzten Freizeit schreibe ich auch noch Kriminalromane. Also wenn ich nicht zufällig gerade eine Privacy Week mit organisiere. Es ist ja dann auch, also das, was man als Autor schreibt, ist ja dann, wenn es in der Realität passiert, nochmal umso erschreckender. Also was auch immer man sich als Autor ausdenken kann, es wird in der Realität ja üblicherweise getoppt. Und das klang ja jetzt dann irgendwie zwischen den Zeilen auch immer durch, dass es eigentlich wirklich A, viele Fälle gibt und B, die dann halt auch wirklich frappierend sind für die einzelnen Leute und das halt auch das Beispiel, was Sie genannt haben, diese ganz taffen Frauen halt trotzdem auch betroffen sind dann letztendlich. Und danke für den Hinweis jetzt auch gerade nochmal an den Moderator Engel mit dem, ja, bitte checkt doch mal alle eure Geräte, ob die Berechtigungen da so passen, weil das ist wirklich, glaube ich, schnell passiert. Ja, also Anmerkung, ganz, ganz herzlichen Dank. Wunderbar.
Sehr gerne.
Da waren noch mehr. Wir geben das einfach noch ein bisschen durch.
Ja, also toller Vortrag, nur mir kommen jetzt einfach Zweifel bei der rechtlichen Sache, wenn ich wirklich einen Ex-Ehepartner habe, Kinder, welche Möglichkeit habe ich als Ex-Frau da einzuschreiten, da Schluss zu machen?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Das ist tatsächlich die Frage, die uns sehr häufig in der Praxis beschäftigt. Und wir begleiten einige Frauen auch bei Sorgerechtsstreitigkeiten. Das ist schlimm. Also gerade im Bereich des Familienrechts ist es ja so, dass es Verfahren gibt, dass da das Sorgerecht geklärt werden muss, da müssen Unterhaltsfragen geklärt werden. Und es passiert sehr häufig, dass im Rahmen von Stalking Täter das Gericht instrumentalisieren. Das heißt, sie stellen einen Antrag nach dem nächsten zum Beispiel, um die Frau zu tyrannisieren. Die gehen auch zum Jugendamt und machen da irgendwelche haarsträubenden Anzeigen, denen das Jugendamt auch regelmäßig nachgehen muss. Und darüber wird dann auch wieder die Frau wahnsinnig tyrannisiert, aber auch demoralisiert. Das ist wahnsinnig schwer. Das ist wirklich schwer. Also wir gucken halt, dass wir in der Praxis so gut beraten, dass man sich da halt gute rechtliche Beratung holen kann. Das sind trotzdem langwierige Prozesse. Und wir sind tatsächlich auch auf der politischen Ebene dran, dass wir im Bereich der Familienrechtsangelegenheiten nochmal kleine Weichen stellen, dass das Thema Stalking und häusliche Gewalt noch mehr in den Sorgerechtsverfahren Einzug halten kann. Also dass man eher auch den Richter dazu kriegen kann, dass wenn man feststellt, dass es Gewalt in der Familie gibt und dass es eine ganz klare Verfolgung auch gibt, dass er dann die Möglichkeit hat, auch sehr schnell und anders zu handeln. Im Moment sind die rechtlichen Grundlagen nicht da. Das heißt, wir sind da wirklich noch in einem Bereich, der sehr ausbaufähig ist. Und wir sind da tatsächlich auch aktiv mit dran, da an der Rechtsgrundlage mitzudrehen, dass sich das verändert. Danke für die Frage.
Dankeschön. Gibt es sonst noch Fragen aus dem Publikum? Aus dem Internet war nichts, obwohl wir auch da natürlich immer gerne welche entgegennehmen. Sie, na doch, unsere Kameraengel sind heute groß dabei.
Vielleicht nochmal so diese klassische Situation, wenn der Partner im Stalk oder der ehemalige, auch nochmal die rechtliche Frage, also in meinem Familienkreis in der Situation, da gibt es auch schon richterliche Beschlüsse, dass die irgendwie nicht mehr in die Nähe dürfen, aber das wird halt oft ignoriert und so ein bisschen gibt es einerseits Rechtshilfe und wie kann man da vorgehen oder gibt es da andere Möglichkeiten?
Ja, auch das erleben wir sehr häufig in der Praxis, dass eben genau diese Kontaktverbote dann ignoriert werden. Es gibt die Möglichkeit, die alle Fälle oder jede einzelne Kontaktaufnahme, die nach so einem Kontaktverbot erfolgt, zur Anzeige zu bringen. Und dann kann das wiederum als Straftat gegen das Gewaltschutzgesetz gewertet werden. Zumindest hat man, ich kenne jetzt die Rechtsgrundlage hier in Österreich nicht so gut, aber ich weiß, dass wir in Deutschland, wenn die richtige Vernetzung funktioniert, die Möglichkeit haben, dann auch über entsprechende Befehle jemanden auch sogar schnell in Haft zu bekommen. Das funktioniert. Meistens ist aber der Dreh- und Angelpunkt, dass die Opfer das gar nicht wissen, dass sie gar nicht wissen, dass sie bestimmte Informationen an unterschiedliche Stellen auch weiterleiten müssen. Und dadurch fallen dann auch bestimmte Informationen durch und am Ende passiert halt nichts und dem Täter auch nicht. Da sind wir auch so ein bisschen dabei, Aufklärungsarbeit zu machen, dass die einzelnen Frauen, die das betrifft, dass sie genau wissen, was sie tun müssen. Ich finde auch, es ist noch viel zu kompliziert. Also gerade die Opfer müssen auch wahnsinnig viel Verantwortung selbst tragen und müssen ganz viele Informationen weitertragen und müssen auch wahnsinnig aktiv werden in ihrer Situation, wo ihnen ja sowieso schon was zustößt, worum sie nicht gebeten haben. Aber auch da gibt es ganz gute Möglichkeiten.
Super, vielen Dank. Auf den Punkt, denke ich. Danke nochmal für den Talk. Super, Sandra, echt das schwer zu toppen, braucht es hier sehr dringend, das Thema. Einen Applaus nochmal für Sandra, bitte.